Gott überwindet Grenzen, so lautet der Titel meiner Predigt heute. Die Predigt hat ihren Ursprung darin, dass ich vor einiger Zeit, schon etwas her, die Bibel gelesen habe in einer ganz bestimmten Situation, in der ich mich befand, wo es auch beruflich bedingt immer wieder mal vorkommt, dass bestimmte Herausforderungen da sind. Und dann geht es um die Frage, wie kann man einen berühmten Schritt weitergehen im Leben? Wo kommen wir im Verstehen und im Verständnis von Gemeinde, von Kirche, aber auch im Verstehen im Alltag mit anderen Menschen? Wo kommen wir dort an Grenzen? Und wie gelingt es uns, eine Grenze, wo wir merken, die tut sich plötzlich auf in unserem Leben, wie kann man die überwinden? Gelingt uns das? Was gehört dazu? Wie funktioniert das? Und ich merke, dass wir über diese Frage häufig hinweggehen, weil wir Veränderungen in unserem Leben manchmal gar nicht so bewusst wahrnehmen. Sie sind plötzlich da. Wir merken das manchmal an solchen Sprüchen wie, ja, früher war alles anders. Ja, und früher war alles besser oder früher war alles schlechter. Und wir merken dann, wir leben in einer anderen Zeit, wir leben in anderen Umständen und da hat sich etwas getan. Und wie das so funktioniert, das möchte ich heute versuchen, mit euch gemeinsam zu durchdenken. Und ich mache das anhand von zwei Personen fest, die wir im Neuen Testament finden. Und diese beiden Personen begegnen uns in Apostelgeschichte 10. Und Apostelgeschichte 10 ist der Text, aus dem ich heute einige Verse mit euch lesen möchte. Und versuche nachzuvollziehen anhand dieser Geschichte, wie Gott Menschen weiterführt. Und was auch daraus entstehen kann. Vor allen Dingen wird an dieser Geschichte auch sehr schön deutlich, was die beiden Menschen hier, die beiden Personen miteinander erleben in diesem Prozess des Aufeinanderzugehens. Es sind zwei Menschen, die sich begegnen, zwei Hauptakteure. Und ich habe das mal etwas besonders formuliert. Durch die Begegnung besteht eine Art missionarische Initialzündung. Oder auch ein besonderer Bewusstseinswandel. Ein Tabubruch, in jedem Fall ein Tabubruch, dort, wo sich die beiden begegnen. Es entsteht auch ein Traditionsabbruch. Traditionen sind wichtig für uns, aber in dieser Geschichte merken wir, wie Tradition plötzlich auch abgebrochen wird, so eine Art geistlicher Paradigmenwechsel. Und das klingt jetzt sehr hoch und sehr tiefgreifend und das ist es auch. Und das, was wir dort erleben, das hat Lukas in Apostelgeschichte 10 in den Versen 45 bis 48 so zusammengefasst. Wir sind da schon am Ende des Kapitels, aber er fasst das so zusammen, indem er sagt, Lukas, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, sie entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen, in dem Namen Jesu Christi. Wir haben hier die Zusammenfassung eines Ereignisses, das in Kapitel 10, Vers 1 beginnt. Und da steigen wir so ein Stück ein. Was ist also passiert, dass wir diese vier Verse, die wir gerade gelesen haben, dass sich das ereignete, dass alle Leute sich entsetzten und Petrus sich an den Kopf fasste und sagte, ja, jetzt verstehe ich. Das und das ist passiert. Wir haben hier zwei Personen in Apostelgeschichte. Cornelius, der römische Hauptmann, und Petrus. Das sind unsere beiden Hauptakteure. Die begegnen sich. Die beiden Personen, sie stehen für zwei Lebenswelten. Zwei Lebenswelten, die über 1000 Jahre hinweg, 1000 Jahre hinweg vollkommen getrennt waren. Die waren festgefügt, sie hatten keine Berührungspunkte. Auf der einen Seite der römische Hauptmann Cornelius stand für das römische Imperium, für all das, was römische Kultur, römisches Denken ausmachte. Und auf der anderen Seite Petrus, in der jüdischen Tradition seit Abraham. Das sind also ungefähr 1000 Jahre, die wir hier zusammenfassen können, wo beide Lebenswelten so parallel nebeneinander liefen und keine Berührungspunkte hatten. Was sollte sich an diesem festgefügten Muster ändern? Warum sollten diese beiden Lebenswelten plötzlich etwas miteinander zu tun bekommen? Und vor allen Dingen, wer sollte daran etwas ändern? Wer? Und eine dritte Frage, die sich anschließt, warum sollte sich denn etwas überhaupt ändern? Warum sollten die beiden zusammenkommen? Diese drei Fragen, also was soll sich ändern, wer ändert hier was und vor allem, warum soll sich etwas ändern? Diese drei Fragen werden uns in unserem Leben immer wieder begegnen. Es ist die Reflexion unseres Lebens. Wir kommen häufig in unserem Leben an Punkte, wo diese drei Fragen eine Rolle spielen. Ich habe das privat erlebt und ich erlebe das beruflich immer mal wieder. Jetzt musste sich doch eigentlich was ändern. Wir müssten doch den berühmten Schritt nach vorne gehen. Hier erleben wir eine Grenze. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses an Grenzen herangeführt werden, wir auch brauchen. Ich glaube sogar auch, dass Gott uns häufig an diese Punkte führt, nicht um diese Grenzen dann wieder zu sichern, aber zumindest dann nochmal darüber nachzudenken, wo stehe ich in meinem Leben, möglicherweise auch Grenzen zu überwinden. Wir können uns dieser Einschätzung verschließen, wir können sagen, naja, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Natürlich, vielleicht habt ihr auch gute Argumente dafür, aber ich lade euch ein, uns einfach auch mal Gott neu auszuliefern, mal diesen Schritt des Vertrauens zu gehen und dem Heiligen Geist so auch eine Angriffsfläche zu geben. Zwei Hauptakteure, Petrus und Cornelius. Ich sage euch, was mich an Cornelius wirklich beeindruckt, wenn ich hier in den Text schaue. Kapitel 10, die Verse 3 bis 7. Entschuldigung, ab Vers 2. Cornelius, der war fromm, gottesfürchtig, mit seinem ganzen Haus, gab dem Volk viele Almosen, betete immer zu Gott. So, das ist Cornelius. Perfekt charakterisiert. Stellt euch vor, das würde im Lebenslauf eines Bewerbers stehen. Fromm, gottesfürchtig, offenherzig, gibt Spenden. Guter Kerl, er und sein ganzes Haus. Würden wir ihn in unsere Gemeinde aufnehmen? Wahrscheinlich ja. Er ist entschlossen, er hat eine Bereitschaft zum Gehorsam, er tut gute Werke und er lebt als Hauptmann, das heißt, von seiner beruflichen Erfahrungswelt ist er so drauf, dass er sagt, wenn ich irgendetwas, einen Befehl gebe, dann machen die Leute das, weil ich das sage. Und diesen Teil seiner Erfahrungswelt überträgt er auf Gott. Wenn Gott etwas sagt und er hat einen Draht zu Gott, dann macht er das. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat sie ihrer gedacht. In der Lebenswelt von Cornelius ist irgendetwas in Gang gekommen, eine Lebenswelt, die vollkommen neben der jüdischen existiert. Er hat zu Gott gebetet. Er hat Almosen gegeben. Er war innerlich aufgeschlossen, hatte Fragen an das Leben. Und das finde ich bemerkenswert. Das beeindruckt mich an Cornelius. Bei Petrus fällt mir auf, er ist der Natürlich der treue Jude, der gehorsam sein will, gerade nach dieser Erfahrung, die er im Zusammenhang mit der Passion gemacht hat, wo er gesagt hat, niemals, Jesus, werde ich dich verleugnen, den Mund weit aufgerissen und ist dann ganz tief gefallen. Und wurde dann wieder auch angenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus gesagt hat, nach dieser Erfahrung und nach der Auferstehung, jetzt will ich ganz für Jesus da sein. Er hält eine sagenhafte Predigt, können wir nachlesen, 3000 Taufentscheidungen danach, so eine echte Säule der neuen jungen Gemeinde. Und das ist Petrus, wir haben ihn vor Augen. Und hier prallen jetzt zwei unterschiedliche Charaktere zusammen. Aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen kommen sie aufeinander zu und wir werden Zeuge, was ihnen widerfährt. Denn Cornelius bekommt die Aufforderung, das haben wir gerade so gehört, sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, der ist auch Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und dann geht das so weiter. Cornelius gehorcht, er geht, als Gott ihm den Befehl gibt. Die beiden prallen aufeinander. Wie geschieht das? Zwei komplett unterschiedliche Lebenszusammenhänge. Habt ihr das schon einmal bei euch in eurem Leben erlebt oder hier in der Gemeinde? Wo Dinge aufeinander prallen, wo er sagt, wie kann das gut gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren. Wir merken das immer, wenn wir mit anderen Menschen, mit denen wir wenig zu tun hatten, die vielleicht eine ganz andere Ansicht haben, die ganz anders denken, die vielleicht auch ganz anderes glauben, die aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommen, wenn wir uns begegnen, und dann fängt es an, dass es knirscht und es tauchen viele Fragen auf. Man reibt sich. Und ich erlebe das immer wieder mal, wenn ich auch international in unserer Kirche unterwegs bin, wo mit Menschen, mit denen ich spreche, Kollegen, Prediger, Unionspräsidenten, wir uns freundlich begegnen und Dinge voneinander erzählen. Und wir merken, wir haben wenig Schnittmengen. Ja, wir glauben, gehören einer Kirche an, aber wie wir leben und arbeiten, ist vollkommen unterschiedlich. So, wie passiert das, dass die beiden zusammenkommen? Ich sage hier schon vorweg, es ändert ihr Leben. Es ändert nicht nur ihren Glauben. Und ich benutze jetzt eine sehr weite Formulierung. Es ändert sogar die Weltgeschichte. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, es ändert die Weltgeschichte. Wir werden Zeuge der Entstehung des Christentums als einer globalen Religion. Und das ist hochspannend zu verfolgen. Wie geschieht das? Gott bricht in das Leben dieser beiden Personen ein und konfrontiert sie mit der sogenannten Ultima Ratio, mit einer Maximalforderung an die bisherige Lebensführung. Wir können das nachlesen, wie Petrus hier von Gott angesprochen wird. Er war hungrig, er steigt auf das Dach, um zu beten, um die sechste Stunde und so weiter. Ich bin jetzt in Vers 10. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet Petrus in Verzückung. Wörtlich steht hier Ekstase. Ja, ihr Lieben, Petrus gerät in Ekstase. Na, können wir uns das vorstellen? Ich habe euch die Frage gestellt, mitzudenken, mitzugehen, wie Gott Menschen anspricht. Und Petrus ist plötzlich in Ekstase. Das ist die wörtliche Übersetzung von Verzückung. Und dann kommt die Beschreibung einer Vision. Der Himmel wird aufgetan, ein großes leinenes Tuch kommt herab. Darin waren allerlei vierfüßige kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Ich bin doch nicht verrückt, sagt Petrus. Das kann doch gar nicht möglich sein. Ich als Jude soll jetzt unreine Tiere schlachten und essen? Wie bricht Gott in unser Leben ein? Und ihr Lieben, das ist eine Frage, die wir können über solche Geschichten nachdenken. Wir können vielleicht eine angeregte Diskussion in der Sabbatschulklasse darüber haben. Aber als ich die Geschichte nochmal gelesen habe, sie hat mich wirklich gepackt. Ich war gar nicht in der Stimmung, eine Predigt vorbereiten zu müssen. Aber als ich dieses Wort gelesen habe und wie die beiden hier zueinander finden und vor allen Dingen noch einmal darüber nachzudenken, wie Gott Petrus anspricht, eigentlich ist es eine Unverschämtheit. Ja, schlachte und iss. Schlachte und iss. Es ist eine schockierende Maßnahme. Cornelius erschrak, als er in Vers 4, können wir das nachlesen, als er von Gott angesprochen wird. Hat er vielleicht gar nicht mit gerechnet? Ja, klar, er hat gebetet. Und Petrus sagt, wie kann das sein, dass ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Das geschah dreimal. Dreimal, weil Petrus sich dreimal geweigert hatte. Vers 16, das geschah dreimal und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Und Petrus blieb ratlos zurück. Durch Vision, göttliche Stimmen bricht und durch eine schockierende Aufforderung bricht Gott in das Leben des Petrus hinein. Und dann teilt er ihm mit, was passieren wird. Was hier für mich bezeichnend ist, das ist so einer dieser berühmten Grenzen, an die Gott Menschen heranführt. Gott hätte wahrscheinlich auch eine ganz andere Möglichkeit gehabt, Petrus anzusprechen. Mit Sicherheit. Durch Beratung, durch ein Gespräch, Petrus, setz dich mal hin, ich habe dir was zu sagen, zwei Engel kommen runter und alles ist so, wie Petrus das sich vielleicht auch vorstellt, wie er es aus dem Alten Testament kennt. Oder vielleicht kommt ein neuer Prophet zu Petrus und sagt, ich habe einen Auftrag von Gott, komm, wir müssen mal reden. Hier ist ein Plänepapier, missionier mal hier die ganze Welt. An Grenzen herangeführt zu werden, und sie dann überschreiten. Geht das immer so vom Sofa aus, vom warmen Ofen weg, rein in die Welt? Petrus kannte damals über 600 Vorschriften um das Gesetz herum. Jüdisches Leben, so ein echter Castro-Behälter, ja, nochmal, alles abgesichert. Nur ja, keine Fehler machen. Dass nichts verloren geht, alles geschützt wird. Wie kann dieses jüdische Denken geknackt werden? Es ist die Maximalforderung, die Maximaloffenbarung, mit der Gott hier an Petrus herantritt. Und das zeigt mir, dass wie hart auch manchmal Grenzen in unserem Kopf sein können. Wir erleben es immer wieder mal von Zeit zu Zeit in unserer Kirche. Es geht quer durch Gemeinden. Ich bekomme das auch zu spüren. Was macht die Kirchenleitung hier? Was macht der Vorsteher dort? Gibt es schon eine neue Verlautbarung? Gibt es ein Dokument, eine Stellungnahme? Und. Eigentlich müssten wir das machen. Nein, sagen andere wiederum. Wir müssen uns ganz anders verhalten. Die letzten 2, 3 Jahre hatten es in sich gehabt. Welche Grenze hast du im Kopf und im Herz? Was mich an den beiden Personen hier fasziniert ist, ich lese mal Vers 17 weiter. Als aber Petrus noch ratlos lag, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür und riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Ja, die kommen immer näher aufeinander zu. Die beiden. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, steig hinab, geh mit ihnen, zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Eine göttliche Stimme spricht zu Petrus. Und was die göttliche Stimme sagt, ist: Da kommen drei Leute, die holen dich ab, die eskortieren dich sozusagen und bringen dich hin zu Cornelius. Und das Faszinierende hier ist, Petrus geht mit. Er geht mit und er hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Erstens. Und zweitens, die Entscheidung mitzugehen ist der berühmte Bruch der jüdischen Tradition. Mit drei fremden Männern in ein Haus, in das Haus eines Nichtjuden, eines Römers, wie kann das funktionieren? Das ist der absolute Tabubruch. Er bewegt sich außerhalb der jüdischen Vorschriften. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Keine Ahnung, wohin die Reise gehen soll, aber dennoch wage ich einen ersten Schritt und begehe einen Tabubruch. Es müssen nicht immer Tabubrüche in unserem Leben sein. Aber hast du das schon einmal erlebt, dass du unsicher warst in einer Situation? Wie verhält man sich da? Der berühmte Schritt zurück, ich zaudere oder zögere eher, oder ich wage den Schritt des Vertrauens. Und das immer vor dem Hintergrund, dass man auch in einer engen Beziehung zu Gott lebt. Petrus hatte diese enge Verbindung. Die Engel sprachen zu ihm, er hörte die Stimme. Jeder Ausschuss hätte mich heute sofort zurückgepfiffen und zur Ordnung verpflichtet. Johannes, das kannst du nicht machen. Und dann errichten wir besondere Kommissionen und Arbeitskreise ein, die darüber wachen, dass die Ordnungen eingehalten werden. Alles passiert vor einigen Jahren. Dass man nochmal genauer drauf guckt, dass keiner außer Reihe und Glied marschiert. Vers 23. Da steht: Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag, also Petrus, machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Er ließ sie hinein zu sich, er beherbergte sie und dann marschiert er los. Sich ins Abenteuerland begeben, sich auf Gott verlassen. Einfach eine Offenbarung einer inneren Überzeugung, dass Gott gesprochen hat. Einfach dem standhalten und das umsetzen. Die Frage vom Anfang der Predigt, was passiert denn im Einzelnen? Können wir das so nachvollziehen, wenn wir plötzlich Veränderungen realisieren, wenn wir gar nicht so genau feststellen können, wie ist das passiert? Das ist ja so ein Punkt. Es ist das Unkontrollierbare, das das gesamte Geschehen charakterisiert. Weder Petrus noch Cornelius, geschweige denn die drei Begleiter, wissen, was passiert. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen es nicht. Gott hält alles in seiner Hand. Petrus weiß doch nicht, dass er bald die Heiden evangelisieren soll. Da denkt er im Traum nicht dran. Ein Schritt in der Grenzüberwindung ist das Aufeinanderzugehen. Das Aufeinanderzugehen, wo wir unterschiedlich denken, wo wir zugeben müssen, eigentlich weiß ich von dem anderen gar nicht so viel. Oder vielleicht kenne ich ihn doch etwas näher, weiß aber gar nicht, warum er so denkt oder redet. Vers 28 und 29. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, sagt Petrus, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, also Petrus weiß ganz genau, dass er hier auf, it's a no-go, dass er hier etwas macht, was nicht erlaubt ist. Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Da hat es schon mal Klick gemacht bei Petrus. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Petrus weiß nicht, was passiert, aber er wagt auch dieses Risiko und geht es ein. Was folgt, ist eine Reflexion dessen, was die beiden dann erlebt haben, also Petrus und Cornelius. Ich habe es für mich hier so formuliert. Eine lernende und erfolgreiche Organisation oder eine Gemeinde, ihr als Ortsgemeinde, eine Familie oder eine Partnerschaft, sie zeichnen sich dadurch aus, wenn sie das, was sie erlebt und durchmacht, für sich beschreiben kann, sich darüber ins Bild setzt. Wir nennen sowas, Achtung, reflexive Kompetenz. Was meine ich damit? Entscheidend ist hier nicht die Risikosituation, also dass Petrus hier einen Tabubruch begeht. Das ist gar nicht so wichtig oder so entscheidend. Es ist auch nicht so entscheidend oder wer weiß, wie gravierend, dass plötzlich einige Unionen Frauen ordinieren und die Weltkirche sagt, dürft ihr aber nicht. Es ist vielleicht noch nicht mal so entscheidend, dass man zum Thema Homosexualität oder LGBTQ unterschiedliche Meinungen haben kann. Es ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, dass man über prophetische Deutungen Pro und Contra diskutiert. Sondern wichtiger ist die Fähigkeit, gegenseitig im Gespräch zu bleiben und wachsam aufeinander Acht zu haben. Und genau das ist diese Fähigkeit, diese Kompetenz, nachzudenken, zu beschreiben, was passiert eigentlich mit uns. Und ihr Lieben, wir finden das hier in unserem Text beschrieben, par excellence. Vers 30 bis 33. Cornelius sprach vor 4 Tagen, also die Ausgangsfrage war von Petrus, warum bin ich hier? Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus. Siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört, deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. So, das ist die Situation. Cornelius kann haargenau beschreiben, was passiert ist. Es ist wichtig, dass wir das nochmal lesen. Er beschreibt das. Er beschreibt, was mit ihm passiert ist, dass er von Gott angesprochen wurde, dass er das weitergegeben hat, diesen Auftrag. Es geht sogar so weit, dass der Heide Cornelius, das müssen wir uns vorstellen, dass der Heide Cornelius Petrus, dem treuen Juden, dem Nachfolger Jesu, eine Steinvorlage zur Evangelisation gibt. Ich sandte zu dir, du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Das, so eine Einladung möchte ich auch mal bekommen. Johannes, riesengroße Versammlung, wir sind alles Atheisten, erzähle uns von Gott. Mach mal eine schöne Stunde. Cornelius hat bisher nur gehorcht. Er weiß ja selber nicht, was das alles zu bedeuten hat. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt dämmert es auch Petrus. Petrus, Vers 34, tat seinen Mund auf und sprach, jetzt erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. In jedem Volk. Jetzt ist es eine geniale Erkenntnis, die Petrus bekommt, wo die beiden zusammengekommen sind und gegenseitig von sich erzählen. Petrus, warum er hier in Begleitung zu Cornelius geführt wurde und Cornelius, dass er nur Gott gehorcht hat. Und er sagt, Petrus, jetzt mach den Mund auf. Erzähl, was soll das jetzt? Und jetzt versteht Petrus auch diese Vision. Vers 34 und 35 ist sehr wichtig und bezieht sich, darauf beziehe ich auch nochmal meine Überschrift, Gott überwindet Grenzen. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Es geht nicht um irgendwelche Zuschreibungen, mit denen wir weiterleben können, die immer so klar sind, die wir schon seit 30, 40, 100, 150 Jahren vielleicht auch in unserer Kirche haben. Wir sind sehr stark geprägt, dass wir unsere Identität eben stark auch durch Abgrenzung definiert haben. Wie denkt denn der andere heute? Wie denkt denn der andere Christ? Der andere Freikirchler, der Katholik, der Protestant. In welcher Lebenswelt bewegt sich denn ein Moslem? Wissen wir das? Und Petrus sagt, das ist eine geniale Erkenntnis. In jedem Volk, sagt Petrus, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und damit haben wir einen ersten Schritt zur Grenzüberschreitung. Und die Geschichte geht dann weiter. Ich habe sie eben ganz zu Beginn zusammengefasst. Ich kürze es ab. Aber die Geschichte endet ja darin, dass plötzlich durch die Predigt und durch das Zeugnis des Petrus Menschen vom Heiligen Geist angesprochen werden, die sonst nie angesprochen worden wären. Durch das Wirken des Petrus, durch das Zeugnis, das er gibt, weil Gott ihn angesprochen hat, auf eine ganz komische Art und Weise, in einer ganz komischen Vision, dass er mit dem Heiden Cornelius zusammengekommen ist. All das führt zur Predigt des Petrus und diese Predigt bewirkt, dass der Heilige Geist Menschen anspricht und sie Gott bekennen und Petrus sagt, wenn das so ist, was hindert es mich, dass ich sie taufen lasse oder taufe? Ich habe gesagt, die Begegnung von zwei Menschen hat dazu geführt, dass die Weltgeschichte wirklich geändert wurde. Das ist der Ursprung der Heidenmission, Apostelgeschichte 10, 11. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in der Apostelgeschichte. Dann nimmt die ganze Geschichte Fahrt auf. Die Heiden werden missioniert. Und was das bewirkt hat im Römischen Reich, wie es sich weiter ausgebreitet hat, das wisst ihr aus der Kirchengeschichte. Die geniale Ausbreitung des Christentums nimmt hier ihren Anfang. Sie nimmt einen Anfang in der extremen Dichte verschiedener göttlicher Erscheinungen. Der Engel bei Cornelius, die Vision des Petrus, göttliche Stimme, der Heilige Geist, also alles, was Gott nur aufbieten kann an göttlicher Kraft, bekommen die beiden hier zugesprochen. Und dann geht es seinen Gang. Ich möchte offen sein für das Wirken Gottes. Und ich wünsche mir ein geistgeladenes Aufeinanderhören in unserer Kirche, in unseren Gemeinden. Ich wünsche mir auch den Mut, an Grenzen heranzugehen, um sie möglicherweise zu überwinden, vielleicht aber auch um festzustellen, diese Grenze ist auch okay, die Gott gesetzt hat. Aber dieses Abenteuer mit dem Heiligen Geist würde ich mir nicht entgehen lassen. Das, was Petrus und Cornelius erlebt haben, ist eine tolle Angelegenheit. Und darin segne uns Gott, dass wir diese Erfahrung machen können. Amen.